Wenn ich sehe, wie hoch der Leidensdruck ist, also von ich verliere ein paar Tröpfchen beim Sport bis ich gehe nicht mehr raus und ich besuche nicht mehr ein Konzert, ich besuche nicht mehr die Fußgängerzone, das ist ja ein riesen Lebensqualitätseinbruch. Und das führt häufig dazu, dass sich Großeltern sozial isolieren von ihren Enkelkindern. Das führt dazu, dass sich Partner voneinander isolieren. Also das sind schon große Gräben, die dadurch entstehen teilweise. Und das muss man gar nicht hinnehmen.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.
Und ich bin Timo Teichler, inkontinent. Wenn's in die Hose tropft und man nichts dagegen tun kann, dann ist das ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Etwa 10 Millionen Menschen in Deutschland wissen, wovon ich spreche. So viele leiden laut der Deutschen Kontinenzgesellschaft an Harninkontinenz. Das sind viele und zeigt euch aber erstmal, ihr seid nicht alleine mit dem Problem. Und wie wir ja schon gehört haben, gibt es auch Hilfe. Das ist, glaube ich, erstmal ein guter Punkt. Inkontinent, ja auch ein Thema, über das viele wahrscheinlich nicht so offen sprechen. Och, wie geht's dir? Auch geht's so, ich mache mir halt in die Hose. So ein Dialog gibt's, glaube ich, selten am Kaffeetisch. Inkontinenz betrifft zum Beispiel Frauen nach der Geburt, Männer bei einem Prostataleiden oder Kinder, die nachts ins Bett machen. Aber ihr, die gerade zuhört, werdet das am besten wissen, wen es betrifft. Für euch ist diese Folge, wir klären, welche Formen der Inkontinenz es gibt, was sind Gründe dafür und vor allem, welche Wege gibt es, das Leben der Betroffenen zu verbessern. Vielleicht haben manche von euch auch schon so viel Beckenbodentraining gemacht, aber es wird nicht besser. Wir sagen euch, woran das liegt. Beziehungsweise Professor Fitzenmeier, Chefarzt der Klinik für Urologie und Fachärztin Isabel Benhicep, beide vom Evangelischen Klinikum Bielefeld-Bethel. Ich habe sie auf Station besucht. Wer noch Infos braucht, findet sie in der Beschreibung in den Shownotes zur Folge. Wir hoffen, wir können euch mit dieser Folge helfen.
Meine Oma hat immer gesagt, oben fit und unten dicht, war so ihre Prämisse. Ich glaube, dass viele in der Gesellschaft so denken, na, Inkontinenz, das betrifft mich wahrscheinlich im Alter. Dem ist ja nicht so. Wen betrifft das denn alles?
Letztendlich kann es die gesamte Bevölkerung betreffen, von Kindern angefangen, über im mittleren Alter schwerpunktmäßig die Damen, die auch Kinder gebären und dementsprechend Folgen leider davon tragen können. Und mit zunehmendem Alter letztendlich Männlein wie Weiblein. Und damit ist es eigentlich eine Symptomatik, die die gesamte Bevölkerung betreffen kann.
Kann man irgendwie sagen, wie viele das genau sind? Gibt es da irgendwie eine statistische Zahl?
Also das ist sehr unterschiedlich. Das hängt letztendlich tatsächlich von der Altersgruppe ab. Also je älter die Kinder werden, desto weniger inkontinent sind sie oder desto weniger Urin verlieren sie. Es ist aber durchaus so, dass etwa noch 1% der 16-Jährigen tatsächlich spontan noch einnässt. Das ist jetzt zu den Kindern. Im mittleren Alter ist es so, dass es bei den Damen etwa ab dem 25., 30. Lebensjahr über die Zeit zu einer zunehmenden Inkontinenz kommt und dann mit zunehmendem Alter um die 50, 60 tatsächlich auch die Hälfte der Damen inkontinent sein können. Bei den Männern nimmt es zu dem Zeitpunkt erst zu. Das ist häufig beeinflusst durch die Prostata und später dann auch durch Therapien, für die wir Urologen letztendlich auch mitverantwortlich sein können.
Unterscheidet man da irgendwelche in spezielle Formen? Gibt es da Stufen der Inkontinenz? Wie sieht das aus?
Es gibt mehrere Formen der Inkontinenz, wie Professor Fitzmeier schon angesprochen hat. Es gibt die große Gruppe der Frauen mit Belastungsinkontinenz, nennt man das. Da ist das Problem, wenn man das mal so grob sagen kann, im Beckenboden zu finden. Und dann gibt es die große Gruppe der Dranginkontinenzen, die betrifft Frauen und Männer gleichermaßen. Da ist das Problem eher in der Blase zu suchen und auch da zu therapieren. Das sind die beiden großen Formen. Und die kindliche Harninkontinenz, das ist nochmal ein anderes Kapitel.
Aber das Ergebnis im negativen Sinne dann ist dann immer gleich, also es tritt Urin raus, obwohl man es nicht will.
Genau, ich glaube auch, das müssen wir einfach vielleicht nochmal sagen, ne? Die Harninkontinenz bezeichnet ja im Grunde genommen jede Form des ungewollten Urinverlustes und da sind wir unabhängig von Geschlecht und Alter.
Aber ist das so, wie ich gesagt habe, dass man das eher so mit Altwerden gesamtgesellschaftlich so verbindet, dass die meisten denken, irgendwie so eine Inkontinenz betrifft mich im Alter, da muss ich halt wieder eine Windel anziehen. Ist das so?
Also ich glaube schon, dass der demografische Wandel hat natürlich dazu geführt, dass das Älterwerden bringt Probleme mit sich. Und die Inkontinenz ist eines der Probleme. Es ist ein großes Problem geriatrischer Patienten, und zwar von Männern wie von Frauen. Entscheidend ist, dass die Frauen deutlich früher damit zu kämpfen haben, physiologischerweise vor allen Dingen diejenigen, die Schwangerschaften und Geburten hinter sich hatten, und Männer eben später aufgrund von anderen Krankheitsbildern dann vermehrt. Da wollen wir jetzt vielleicht erstmal auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen.
Wollen wir auf die Frauen als auch auf die Männer gucken? Vielleicht strukturieren wir es einmal so. Also was ist jetzt, Sie haben schon angesprochen, bei den Frauen geht es dann um das Thema nach der Geburt. Ist das der Hauptgrund dann für eine Inkontinenz?
Also viele Frauen stellen sich, kann man vielleicht mal sagen, viel zu spät vor. Viele Frauen haben allein aufgrund einer Schwangerschaft, nicht aufgrund einer Geburt, sondern nur aufgrund einer Schwangerschaft eine Beckenbodensenkung, die im Grunde genommen aufgrund einer Schwäche des Band- und Muskelapparates beruht. Und es ist durchaus so, dass im Rahmen der Geburt dann das noch verschlimmert wird, weil eben Bandstrukturen und muskuläre Strukturen kaputt gehen. Und es ist so, dass wir hier durchaus auch schon Mitte 30, Ende 30-jährige Frauen sehen, die einen hohen Leidensdruck mitbringen, die aber hier kommen und letzten Endes mit einem großen Schamgefühl hierher kommen, weil sie eben da ein Tabuthema oder ein Terrain betreten, was nicht offen kommuniziert wird, zumindest noch nicht so, wie man sich das wünschen würde.
Ja, was bedeutet das so für den Alltag? Also ist man, nehmen Sie uns mal mit, was erfahren Sie, was erleben Sie dann immer so?
Also gut, wenn die Patienten, ich nehme mal eine junge Frau, die in die Sprechstunde kommt, ich erlebe, dass die mit gesenkten Schultern reinkommen, mit sehr schüchternem Blick, und ich versuche mal, die alle ganz gut abzuholen. Ich sage ihnen mal, sie sind herzlich willkommen und sie befinden sich hier, wir sind jede Woche hier und haben 7, 8 Patienten, die uns alle mit dem gleichen Problem gegenüberstehen und die aber hier in 95-99% der Fälle zumindest solche Hilfe erfahren, dass sie in ihrem Alltag den Leidensdruck mindern können. Wir können nicht allen zu 100% helfen, aber wir können ganz vielen im Rahmen der Möglichkeiten schon ganz viel Leidensdruck nehmen. Und dann merkt man immer schon, dann sinken die ein bisschen tiefer in den Stuhl und die Gesichtszüge werden ein bisschen weicher. Und dann kommt man ins Gespräch und dann kann man über das Gespräch schon immer sehr, sehr viel erfahren, was für uns dann für die weitere Therapie wichtig ist.
Also das erstmal das als normal in Anführungsstrichen dargestellt.
Genau, genau.
Und was erfahren Sie dann so, wenn Sie sagen, dann erfährt man immer so ein bisschen, gibt es dann auch so Stufen, die Sie dann abklopfen oder so, jetzt mal fragen, wonach Sie dann gucken, wo sind wir jetzt eigentlich? Oder?
Genau, um letztendlich dahin zu kommen, dass man die Ursache der Inkontinenz erfährt, würde man eben ganz spezielle Fragen stellen. Dazu gehört eben, in welchen Situationen verlieren die Menschen Urin? Ist das in Belastungssituationen? Ist das nur beim Husten, beim Niesen, beim Lachen? Passiert das ohne jeglichen Anlass? Ja, wenn die Menschen einfach irgendwo stehen oder sitzen oder gar liegen. Und dann kommt man schon mal in die Richtung, dass man unterscheiden kann, in welche Gruppe man das einordnet. Zudem ist natürlich dann die Anamnese dahingehend entscheidend. Haben die Frauen Kinder auf die Welt gebracht? Gab es irgendwelche Voroperationen, Traumata, all das, was in die Richtung geht?
Also kann man da so Stufen sagen? Ist es von 1 bis 5 und 5 ist, läuft einfach so raus, um es jetzt flapsig zu sagen?
Also es gibt bei der Belastungsinkontinenz, also die letzten Endes aufgrund einer funktionellen Veränderung des Beckenbodens besteht, gibt es 3 Stufen, 1 bis 3. 3 ist die schlimmste Form, da verlieren die Patienten letzten Endes im Liegen ohne jeglichen Bauchdruck schon Urin. Die zweite Stufe, also ein bisschen geringer, da muss der Bauchdruck noch sehr hoch sein. Also es muss aufgrund von starkem Husten, Niesen, Lachen. Und bei Lageveränderungen, also sagen wir mal, ich stehe vom Bett auf und verliere Urin. Und die Stufe 1 ist so, dass man wirklich, also schweres Heben, hinhocken mit großem Bauchdruck, dass da mal ein Tropfen Urin verloren geht. Das ist so die geringste Form der Inkontinenz. Und da kann man auch immer noch über Beckenbodentraining ganz, ganz viel machen. Und bei der Dranginkontinenz, da gibt es so keine Schweregrade, die man unterscheidet.
Sie haben jetzt von einem Tropfen gesprochen. Ist das, unterscheidet man da auch von Menge oder Zwischenmenge?
Also die Menge hat insofern natürlich eine Relevanz, als dass jemand, der eine dünne Vorlage pro Tag benutzt und da ein paar Tröpfchen verliert, einen anderen Leidensdruck hat, als jemand, der 5 dicke Vorlagen pro Tag trägt, die vollständig durchnässt sind. Und dahingehend kann man natürlich dann auch, was das Stellen einer operativen Indikation betrifft, ein bisschen sich orientieren und sagen, da besteht auf jeden Fall auch eine Handlungsnotwendigkeit und bei den anderen kann man erstmal zurückhaltend sein.
Also Sie sagen jetzt Punkt 1, in welchen Situationen tritt das auf und B, wie viel kommt am Ende dabei raus? Das sind so die zwei, oder gibt es noch einen dritten Punkt, der wichtig ist?
Also vielleicht sollten wir nochmal ganz klar unterscheiden, die Frau Dr. Ben-Hijib hatte das schon insbesondere bei der Belastungsinkontinenz angedeutet, welche Stufen oder welche Grade es von der Inkontinenz gibt. Was vielleicht nochmal für uns sehr, sehr wichtig ist, ist zu erkennen, verliere ich das bei körperlicher Belastung, also wenn der Bauchdruck erhöht wird, das ist die Belastungsinkontinenz und etwas ganz anderes ist die Dranginkontinenz. Wir hatten das auch vorher kurz angesprochen. Das hat was mit der Blase zu tun. Das heißt, plötzlich wird der Patient oder die Patientin von einem Harndrang überfallen und schafft es letztendlich nicht schnell genug zur Toilette. Und dann geht Urin verloren. Und das sind zwei komplett unterschiedliche Formen. Und das können wir und müssen wir allein schon in der Fragestellung auseinandersortieren, weil dementsprechend sind die Möglichkeiten zu helfen komplett unterschiedlich. Für die Menschen ist es nur, ja, ich verliere Urin. Aber es ist wichtig zu wissen, wann verlierst du den Urin? Und das ist etwas, diese zwei großen Pfeiler, Dranginkontinenz und Belastungsinkontinenz, vielleicht sollte man darauf nochmal abheben und das eben nochmal unterscheiden.
Weil dann auch die Ursache dann nochmal anders eben ist?
Frau Dr. Ben-Hijib hatte das gerade schon angedeutet, bei der Belastungsinkontinenz, also bei Urinverlust nach Bauchdruckerhöhung, ist es der Beckenboden bzw. der äußere Schließmuskel beim Manne. Bei der Dranginkontinenz ist es die Blase, die sich plötzlich zusammenzieht, obwohl sie das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht machen müsste, einen enormen Druck aufbaut und der Urin dann so plötzlich abgeht. Das heißt, wir müssen zum einen bei der Blase angreifen und im anderen Fall müssen wir eher im Beckenbodenbereich bzw. im Schließmuskelbereich angreifen, also komplett unterschiedlich.
Ist das jetzt, Beckenboden würde ich jetzt bei der Frau zuordnen oder ist das beim Mann auch so, dass der Beckenboden noch eine Rolle spielt, den es ja auch gibt
beim
Mann?
Also beim Mann ist es ein bisschen weniger der Beckenboden, auch wenn es eine Belastungsinkontinenz ist. Die Belastungsinkontinenz beim Mann ist in fast allen Fällen letztendlich auf einen Eingriff meist an der Prostata zurückzuführen. Das heißt, das ist iatrogen verursacht, wie wir das nennen, also durch einen Arzt, durch uns, durch Therapie verursacht. Bei den Damen ist es eher die Anatomie, die Bindegewebsschwäche, vielleicht auch die vormaligen Schwangerschaften als Beispiel, die dafür verantwortlich zeichnen.
Also Frauen war jetzt Geburt, generell das Alter spielt ja eine Rolle. Auch beim Mann ist Alter auch eine Rolle, vermute ich mal.
Ja, weil die Herren erst mit höherem Alter letztendlich die Prostata-Probleme haben, wenn sie dann behandelt bzw. operiert werden. Es gibt noch eine weitere Form. Bei den Männern kommt das eher vor, das ist eine sogenannte Überlaufinkontinenz. Das heißt, wenn die mit zunehmendem Alter die Männer Prostata-Probleme entwickeln und die Blase nicht mehr entleeren können, also die Blase trotz Pipi machen sehr, sehr voll bleibt, dann habe ich so viel Urin in der Blase, dass wenn ich dann eine Bauchdruckerhöhung mache, der Druck so groß ist, dass Urin verloren geht. Das ist dann aber keine Belastungsinkontinenz, wie wir das vorher gelernt haben, sondern eine Überlaufinkontinenz. Letztendlich der zusätzliche Druck reicht aus, um dieses System zu sprengen. Und dann muss ich wieder ganz anders therapieren. Dann ist meist eine Prostataoperation der Ansatz der Wahl.
Können Sie uns gefühlstechnisch da noch so mitnehmen? Also wie merke ich das denn als Mann, dass das irgendwie nicht passt oder stimmt? Also klar fühle ich das, wenn was austritt, aber Sie haben jetzt von Überlauf, viel Druck gesprochen. Wie empfinde ich das denn?
Also im Allgemeinen sollten das die Männer, wenn sie selbst reflektieren, selber feststellen. Mit etwa 35 Jahren geht so das Prostatawachstum los. Und der eine ist ein bisschen früher dran, der andere etwas später. Nichtsdestotrotz kommt es meist zu einer Harnstrahlabschwächung über viele, viele Jahre. Das heißt, es ist eine ganz, ganz langsame Entwicklung, die der Mann von jetzt bis zum nächsten Jahr überhaupt nicht wahrnimmt. Aber er muss sich vergegenwärtigen, wie war es denn, als ich 20 war? Wie weit konnte ich denn noch Wasser lassen, als ich 20 war? Oder vielleicht stelle ich mich mal neben mein Enkelchen und wir pinkeln mal in die freie Natur. Und dann erkennt der Mann, dass es eben nicht mehr so gut geht. Und das Extremum ist nicht nur die Harnstrahlabschwächung, sondern dass die Blase dann nicht mehr komplett entleert werden kann. Manche haben dafür ein Gefühl. Meistens wird es aber schlichtweg in der Vorsorgeuntersuchung durch einen Ultraschall festgestellt. Der Mann geht zur Toilette, anschließend wird eine Ultraschallkontrolle der Blase gemacht und man sieht, oh, die Blase entleert sich gar nicht. Und dann habe ich einen Anhalt dafür, dass das eben objektiv auch, dass das nicht mehr so gut funktioniert, selbst wenn der Mann das über die vielen Jahrzehnte dieser Entwicklung gar nicht so mitbekommen hat.
Aber das heißt ja für mich, da bleibt noch Urin drin. Wenn wir jetzt davon Inkontinenz reden, dann tritt ja eher was aus, was ich nicht möchte. Ne?
Genau. Und wenn jetzt zu viel Urin zurückbleibt, dass das System schon ganz, ganz prall ist und jetzt kommt noch eine Druckerhöhung dazu, dann wird dieser Urin ausgepresst. Und das nennt man Überlaufinkontinenz.
Was man noch verkomplizieren kann, ist, dass es insbesondere bei den Frauen auch noch eine Mischinkontinenz gibt. Es gibt also eine Form der Belastungsinkontinenz mit Kombination Dranginkontinenz. Umso wichtiger ist es nochmal, die Geschichte zu erfragen. Was sind die Kriterien oder was sind die Momente, in denen die Menschen dann Urin verlieren? Und als Frau, was ich immer wieder höre, ist, dass die jungen Mütter nicht so gerne Trampolin springen, weil sie sagen, sie haben dann ein Senkungsgefühl. Sie haben auch unter Umständen einen tröpfchenweise Urinverlust. Das bei den jungen, aktiven Frauen ist es ja häufig auch vergesellschaftet mit sportlicher Aktivität. Da findet der Urinverlust statt. Bei den älteren Frauen kommt häufig der Leidensdruck aufgrund von Ausschlägen, trockener Haut, aufgrund des hohen Vorlagengebrauches und so. Die Menschen gehen nicht mehr vor die Tür, weil sie sich sozial unwohl fühlen, weil sie letztendlich ja merken, dass sie Urin verlieren. Sie haben Angst, dass es nach Urin riecht. Sie haben Angst, dass sie nicht richtig rechtzeitig zur Toilette kommen. Das sind alles so Dinge, die damit einhergehen. Die betreffen aber, denke ich, dann in dem Fall Frauen, aber dann später eben auch Männer gleichermaßen.
Aber wir haben jetzt als Ursachen altersbedingt generell, wenn ein Kind auf die Welt kommt, das waren, glaube ich, die zwei Punkte. Würden Sie noch irgendeinen dritten ergänzen, vierten, sonst?
Genau, also wir haben gesagt Frauen, Männer, Alter, bei Frauen Schwangerschaften, Geburten. Dann bei den Frauen muss man noch erwähnen, die hormonelle Umstellung später in der Postmenopause fehlen den Frauen Hormone, die auch dazu führen, dass der Beckenboden insuffizienter wird, also letzten Endes in seiner Funktion nicht mehr so gut ist. Und Alter dann bei den Männern wie bei den Frauen mit den strukturellen Veränderungen. Ich würde ein Krankheitsbild noch gerne ergänzen, weil das die jungen Menschen besonders betrifft. Das ist die Multiple Sklerose. Das ist eine chronische Nervenerkrankung, die entweder schubförmig oder durchgehend progredient verläuft und wo häufig ein Erstsymptom eine Blasenfunktionsstörung ist. Und ich habe immer mal wieder insbesondere junge Frauen, die sagen, ich habe das schon länger und ich weiß nicht, jetzt komme ich mal, weil ich kann das nicht einordnen. Und die überweist man dann häufig aus der Urologie zu den Neurologen, also zu den Nervenspezialisten. Und das muss man wahrnehmen. Wenn man Anfang 20 ist und man hat sowas und jemand sagt einem, du gehst so oft auf Toilette oder man kriegt die Blase nicht leer, das ist nicht in Ordnung und das muss man jemandem sagen und sich öffnen, weil dann wird auch Folgetherapie für eine solche neurologische Erkrankung erst möglich und vielleicht sogar auch rechtzeitig eingeleitet.
Jetzt haben Sie natürlich noch einen neuen Punkt angesprochen. Wie häufig auf Toilette gehen ist denn normal?
Normal ist, was Sie normal finden. Also wenn Sie den Eindruck haben, Sie gehen normal auf Toilette, das mag dreistündlich sein oder vierstündlich oder fünfstündlich, dann ist das normal. Wenn Sie aber plötzlich den Eindruck haben, das ist nicht normal oder es ist nicht so wie die um Sie herum sind, dann kann man eigentlich per se sagen, da stimmt was nicht. Sagen wir mal, Sie verbringen einen Nachmittag mit Ihren Freunden und Sie sind alle halbe Stunde auf der Toilette, dann werden Sie das nicht normal finden, wenn alle anderen in der Zeit maximal einmal gehen. Und so fallen die allermeisten auf.
Hilft denn grundsätzlich viel trinken, damit das alles immer regelmäßig durchgespült wird? Oder sagen Sie, ist eigentlich völlig egal. Also für die Gesundheit ist natürlich gut, viel zu trinken, aber ob für meine Blase, für meine Inkontinenz oder gegen meine Inkontinenz, egal?
Also es ist natürlich für die es betrifft, nicht egal, weil die natürlich sagen, je nachdem, was sie genau haben, dass mehr Trinken auch zu mehr Inkontinenz führt, was aber eben nur bedingt stimmt, weil die Inkontinenz ja häufig nicht durch die Menge entsteht, sondern sie ist einfach da, egal wie viel Flüssigkeit man zu sich nimmt. Und es ist aber tatsächlich nicht zu unterschätzen, dass ganz viele Menschen eine Flüssigkeitsrestriktion betreiben. Also die trinken dann einfach nicht mehr. Hier kommen Leute, die sagen mir, sie haben unter 500 Milliliter am Tag getrunken. Und das ist auf jeden Fall nicht richtig. Also man soll weiter trinken und man soll mit dem Problem zu uns kommen, damit wir das Problem therapieren und nicht anfangen, die Flüssigkeit wegzulassen.
Sie haben jetzt bei Männern von Eingriffen gesprochen. Ich denke mal, da geht es um Prostatakrebs, weil die Prostata dann generell rausgenommen wurde, weil, ich habe mir gehört, man kann das auch ausschaben, Prostata. Also ist das das, was Sie meint mit, da haben wir dann rumgefuckelt?
Ja, ganz genau. Also wir versuchen nicht nur zu fuckeln, sondern ordentlich zu operieren, aber das kann zum einen die Prostatakrebsoperation sein, wo die gesamte Prostata entfernt wird. Hierbei ist das, weil es ein etwas radikalerer Eingriff ist, die Chance auf eine Inkontinenz etwas höher. Wir haben jetzt aber massive Inkontinenzen nur in 2-3% der Fälle, nur noch in den geübten Zentren. Da gibt es gerade eine sehr große Studie zu. Anders ist es bei den gutartigen Eingriffen. Sie hatten das aufgegriffen, die sogenannte Ausschabung oder Aushobelung, wie es laienhaft häufig dargestellt wird. Egal, ob das jetzt mit einer Elektroschlinge oder wir machen das heutzutage mittels Laserverfahren. Da kommen wir eigentlich gar nicht in die Nähe, beziehungsweise wir kommen nicht so nah an den Schließmuskel wie bei der Radikaloperation. Nichtsdestotrotz besteht auch hier ein minimales Inkontinenzrisiko. Das liegt so bei etwa 1%.
Ich könnte mir vorstellen, dass der sowas auch einfach mit Angst verbunden ist. Also jetzt nicht mehr unten, wie meine Oma sagte, unten dicht zu sein, dass das sowas ist von wegen, boah, ich möchte das einfach nicht. Also dass es vielleicht auch eine Art von Hilflosigkeit ist, ich möchte es am besten zukleben oder abbinden oder wie auch immer, dass da nichts rauskommt.
Das kann man bei Belastungsinkontinenzen, kann man so etwas Ähnliches machen. Das Zukleben oder Abbinden im übertragenen Sinne. Wir legen bei den Damen und seit einigen Jahren auch bei den Herren ein kleines Bändchen unter die Harnröhre und damit wird wieder eine Kontinenz erreicht. Und die Maximalform der Therapie ist dann einen künstlichen Schließmuskel einzubauen. Das heißt, da wird eine befüllbare Manschette um die Harnröhre gelegt und die wird mit Wasser befüllt und drückt damit die Harnröhre ab und dann kann kein Urin mehr abgehen. Und wenn man Wasser lassen muss, dann lässt man die Flüssigkeit aus dieser Manschette ab und dann öffnet sich die Harnröhre und dann kann der Patient Wasser lassen und dann schließt man danach wieder diesen künstlichen Schließmuskel. Also da kann man auch operativ mittlerweile sehr, sehr viel machen.
Nennen Sie mich jetzt laienhaft, aber Schließmuskel hätte ich jetzt eher mit dem großen Geschäft in Verbindung gebracht.
Ja, es gibt sowohl hinten als auch vorne, sprich sowohl für den Urin als auch für den Stuhlgang Schließmuskel und bei beiden können künstliche Sphinkter angewendet werden. Wie gesagt, wir setzen das um die Harnröhre ein im urologischen Fachgebiet. Das andere sind dann eher die Proktologen, die dafür verantwortlich sind.
Wenn Sie jetzt von so Operationen sprechen, dann stelle ich mir das immer unglaublich aufwendig, kompliziert vor und ich empfinde innerlich schon so, oh Gott, das möchte ich nicht.
Ja, aber letztendlich die meisten Formen der Inkontinenz können wir eben mit konservativer Therapie oder Medikamenten heilen. Oder zumindest massiv verbessern, dass die Lebensqualität wieder zurückgewonnen wird. Und selbst die operativen Eingriffe sind im Verhältnis zu den Eingriffen, die wir sonst machen, so kleine Eingriffe, dass die von jedem Menschen eigentlich sehr gut toleriert werden. Krankenhausaufenthalte sind minimalst, ein, vielleicht mal 2 Tage. Und danach ist die Lebensqualität zurück. Also das sollte man sich immer vergegenwärtigen und dementsprechend auch unbedingt Hilfe suchen.
Ich glaube, manche haben dann aber auch, glaube ich, Angst, dass sie nachher mit so einem Katheter, mit so einem Beutelchen dann rumlaufen. Das ist so, glaube ich, die größte Angst, die man da irgendwie so haben kann.
Ja, aber das sind Endformen und das wird nur gemacht, wenn vielleicht pflegebedürftige Patienten, die man nicht mehr operieren kann. Kathetereinlage gehört eigentlich bei den Formen, über die wir heute gesprochen haben, überhaupt nicht zum Therapiespektrum.
Wir haben es jetzt schon angesprochen. Was sind denn, was machen wir denn jetzt? Also wir wissen, ist doof, wir wollen das nicht, da kommt was raus, ich möchte das irgendwie aufhalten. Beckenbodentraining hatten Sie jetzt schon angesprochen, das man auch beim Mann machen kann, Beckenbodentraining, oder?
Ja, also nach den Eingriffen machen wir routinemäßig Beckenbodentraining bzw. Kontinenzgymnastik, damit der Schließmuskel wieder gestärkt wird. Für leichte Formen reicht das vollkommen aus, beziehungsweise wenn nach einer Radikaloperation der Schließmuskel mehr arbeiten muss, muss der am Anfang auftrainiert werden. Das heißt, wir machen das ganz routinemäßig. Und so kann es dann bei der Belastungsinkontinenz weiter gesteigert werden, wie gesagt, bis zur Implantation eines künstlichen Schließmuskels. Und die Dranginkontinenz wiederum wird ganz anders therapiert. Da kann vielleicht auch die Frau Dr. Benhijib noch was dazu sagen.
Ich will nur noch mal einmal darauf eingehen. Was ich ganz toll finde, ist, dass nach den Prostataoperationen den Männern eine Rehabilitationsmaßnahme angeboten wird von 4 bis 6 Wochen. Und da ist ein ganz großes Thema neben anderen edukativen Aspekten eben, dass die ihren Beckenboden wieder so stärken, dass er funktionell in Ordnung ist, also dass die den Urin halten können. Und jetzt ist es ja aber so, und das ist ja das Problem der Frauen, sage ich mal, ohne das werten zu wollen, eine Frau, die eben ein erstes Kind kriegt, dann ein zweites hinterher, da kommt niemand, der sagt, du gehst jetzt für 6 Wochen in die Reha und regenerierst deinen Beckenboden. So wie man beim Fußball sagen würde, jemand mit einem Bänderriss, der geht halt mal 6 Wochen vom Spielfeld runter. Und das ist eben etwas, was letzten Endes dann den Frauen nicht zum Verhängnis wird, aber was letzten Endes die Grundlage dafür bildet, dass sich über die Jahre diese Situation eben immer weiter verschlechtert, weil eine richtige Regeneration eben häufig zumindest über die zeitliche Dauer nicht stattgefunden hat. Man muss ja sagen, dass die Hebammen, die Gynäkologen, die Physiotherapeuten, die da involviert sind, die haben ja schon viel, viel mehr Awareness geschaffen, also eine Aufmerksamkeit für diese Dinge. Und da sind ja viele jetzt auch dabei, die machen eine Regeneration des Beckenbodens in Form von Beckenbodentraining mit. Und das ist sicherlich die erste und wichtigste Form. Und das ist auch bei jemandem, der kommt und keine Kinder zur Welt gebracht hat oder keine Schwangerschaft gehabt hat und der oder die eine Belastungsinkontinenz besitzt, ist das der allererste Schritt, das Beckenbodentraining.
Haben wir auch eine extra Folge zu vom Fitmacher, sich da nochmal reinzufuchsen, wie man das mit dem Beckenboden genau macht. Verlinke ich euch gerne in den Shownotes, ist Folge 46, wer jetzt schon mal schauen möchte. Ja, man kann natürlich auch einen Kurs buchen über die Heimatkrankenkasse, beziehungsweise wird da finanziell bezuschusst, bis zu 200 Euro sind da drin bei den Gesundheitskursen. Alle Infos dazu findet ihr auch in der Beschreibung oben. Aber es war jetzt noch ein Punkt, den Sie gesagt haben, dem Beckenbodentraining, da hatten Sie drüber zurückgewiesen sozusagen. Was war das noch für ein Punkt außerhalb des Beckenbodentrainings?
Also das Beckenbodentraining, wenn das nicht erfolgreich ist, dann kann man das Beckenbodentraining nochmal medikamentös unterstützen. Das ist aber häufig dann auch nicht viel wirksamer als das Beckenbodentraining allein. Und dann gibt es eben immer die Option, dass man Frauen, die eine reine Belastungsinkontinenz haben, ohne dass noch eine zusätzliche Senkung vorliegt, den kann man ein kleines Bändchen unter die Harnröhre operieren, die letztendlich einfach dazu führt, dass die Harnröhre in ihrem Verschlussmechanismus unterstützt wird. Und das ist eine Operation, die überschaubar ist. Wir machen das hier mit einer Nacht Aufenthalt. Und es ist so, dass sich da tatsächlich die Frauen danach ein bisschen in der Hinsicht schonen müssen, dass sie nicht so schwer heben und nicht so schwer tragen und sich nicht so in die Hocke setzen dürfen. Aber ansonsten muss man sagen, die kommen gut wieder auf die Beine. Die Schmerzen sind total überschaubar und den meisten hilft man wirklich enorm. Das, was ich eingangs gesagt habe, eigentlich kann man deren Lebensqualität enorm anheben.
Also wir haben jetzt viel über die Belastungsinkontinenz, aber medikamentös können wir eigentlich wesentlich mehr bei dieser Dranginkontinenz machen. Weil das ist ja die Situation, wo die Blase sich zusammenzieht, obwohl sie das nicht soll, weil sie noch gar nicht ganz gefüllt ist und dann der Urinverlust eintritt. Und hier setzen wir Medikamente ein, das normalerweise zunächst in Tablettenform, die Blase so ein bisschen abschwächen sollen, damit dieser plötzliche Drang, dieses plötzliche Zusammenziehen der Blasenmuskulatur nicht auftritt. Und da erzielt man eigentlich schon ganz gute Erfolge. Es gibt da zwei verschiedene Kategorien von Medikamenten, die Blase bremsen, die setzen an unterschiedlichen Rezeptoren ein. Das ist häufig einfach ein bisschen ein Probieren. Beim einen wirkt das und beim anderen wirkt das andere. Und wenn diese Medikamente nicht wirken, dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man die Blase durch einen mini-operativen Eingriff lähmt. Wir benutzen nämlich in der Urologie auch seit Jahrzehnten das Botox, das Sie vielleicht aus ganz anderen Regionen des Körpers sonst kennen. Und mit dem Botox, was ein sehr, sehr starkes Nervengift ist, wenn nicht das stärkste Nervengift, was wir kennen, das spritzen wir dann direkt in den Blasenmuskel über eine kleine Blasenspiegelung. Das ist ein Eingriff, der dauert 3 Minuten. Und damit wird die Blase teilweise gelähmt und entspannt und zieht sich dann eben nicht mehr so schlagartig zusammen. Und das ist eine Entwicklung, ich kann das jetzt über 25 Jahre Urologie nachverfolgen, mit einem ganz kleinen operativen Eingriff und einer enormen Wirkung auf die Lebensqualität der Menschen. Also ich nenne Ihnen ein Beispiel. Wenn das sehr stark ausgeprägt ist, diese Drangsymptomatik oder gar die Dranginkontinenz, dann können die Menschen nicht mehr die Fußgängerzone hoch und runter gehen, weil sie ständig nach einer Toilette gucken müssen. Oder sie können nicht mehr in eine schöne Oper gehen, weil spätestens nach einer Stunde müssen sie aus dem Saal rausrennen. Und mit dem Botox, wenn diese Tabletten im dümmsten Fall nicht helfen, haben die Menschen wieder ein Zeitintervall über mehrere Stunden, wo sie nicht auf Toilette müssen und können damit wieder ein ganz normales Leben führen. Das ist also revolutionär damals gewesen und hilft heutzutage immer noch hervorragend. Und darüber sollte man dann auch nachdenken.
Also da wird sozusagen der Drang dann gebremst.
Ganz genau.
Und dann merke ich aber irgendwann, jetzt müsste ich mal, oder mache ich das mit einer Stoppuhr? Oder?
Nein, das merken die. Wir wollen die Blase ja nicht komplett lähmen. Irgendwann haben die Menschen wieder, wenn die Blasenkapazität erschöpft ist sozusagen, also voll genug, dann haben die einen Harndrang und dann gehen die ganz normal zum Entleeren. Und das ist aber auch, wie Sie das ansprechen, auch das mögliche Risiko dabei ist, dass wir die Blase zu sehr lähmen, dass dieses Empfinden nämlich nicht mehr auftritt. Das ist in einem ganz kleinen Prozentsatz und da müssen die Menschen vorübergehend sich den Urin selber über einen sogenannten intermittierenden Selbstkatheterismus holen. Aber da die Wirkung von Botox ja nachlässt, wie wir das auch aus der Presse und von Hollywood her kennen, muss Botox regelmäßig aufgefrischt werden. Also von daher sollte das eintreten, dass die Blase sich nicht mehr entleert, das ist ein vorübergehender Effekt, der dann wieder nachlässt. Und dann kann man beim nächsten Mal ja etwas weniger Botox nehmen. Oder wenn es noch nicht so gut hilft, kann man die Dosis an Botox auch steigern.
Klingt jetzt so ein bisschen gefährlich, wenn Sie jetzt da, sag ich mal, reinspritzen wollen. Das ist das was man mal gerade so am Tag macht, also für den Patienten oder Patientin jetzt?
Ja, das ist eine ganz, ganz, ganz kleine Sache. Man darf keinen Eingriff unterschätzen, aber das ist, wie gesagt, zeitlich 3 bis 5 Minuten. Die Wirkung setzt auch nicht sofort ein. Das dauert meist 3, 4 Wochen, bis dann diese Entspannung eintritt. Und dann, wir sagen immer, das hilft so für 6 bis 9 Monate. Wir haben aber durchaus Patienten, da hilft das 2 Jahre lang. Und dann muss man das eben wieder auffrischen. Die Menschen kommen im Allgemeinen aber sehr gerne, weil die Lebensqualität dermaßen verbessert ist, dass sie gern wieder so einen kleinen Eingriff in Kauf nehmen.
Hängt wahrscheinlich auch von der Schwere ab, was man dann da passend macht, vermute ich mal. Spritze ist auf jeden Fall was man ja mit ärztlicher Betreuung sozusagen tut. Wenn ich jetzt zu Hause was machen will, dann bin ich beim klassischen Beckenbodentraining. Gut, eine Tablette kann ich jetzt auch zu Hause nehmen. Aber jetzt so, was ist so das Größte? Ist wahrscheinlich eine Operation. Wenn wir dann ein Bändchen einpflanzen, wie Sie ja schon gesagt haben, Beckenbodentraining ist für mich das Einfachste. Gibt es sonst noch irgendwas, was man, ohne jetzt den großen Wurf machen zu müssen, weil es bei einem vielleicht noch nicht so schlimm ist, in Anführungsstrichen?
Also man muss noch mal ganz klar dazu sagen, bei der Dranginkontinenz hilft das Beckenbodentraining gar nicht. Und das ist ja auch das, was manchmal so frustrierend ist, wenn die Menschen hierher kommen und sagen, ich habe Beckenbodentraining gemacht, noch und nöcher, und trotzdem habe ich das. Die Dranginkontinenz ist dadurch nicht zu therapieren. Die Dranginkontinenz wird auch nicht sofort mit Botox therapiert. Also nicht jeder, der durch die Tür tritt, kriegt sofort die kleine Spritze in die Blase. Das ist nicht so, sondern man tastet sich insofern erstmal ran, als dass man schaut, ob die Medikamente, die man in Tablettenform gibt, auch schon eine Wirkung haben. Vielleicht haben sie ausreichend Wirkung, dann kann man das dabei belassen. Vielleicht haben sie unzureichende Wirkung, dann kann man manchmal 2 Präparate kombinieren. Das können dann aber die Patienten auch so zu Hause noch handeln. Und erst wenn man den Eindruck hat, dass auch das nicht die gewünschte Wirkung erzielt, dann würde man den Patienten anbieten, dass man diese Botox-Injektion in die Blase vornimmt. Was man jetzt noch neu gemacht hat, ist, dass es eine sogenannte Nervenstimulation gibt des hinteren Schienbeinnervens. Da gibt es die Möglichkeit, dass man sich zu Hause über die entsprechenden Anbieter 2 Elektroden ans Bein klebt und eine halbe Stunde am Tag eine Nervenstimulation macht, weil dieser hintere Schienbeinnerv verbunden ist, letztendlich nerval oder konnektiert mit der Blase. Und da gibt es gute Ergebnisse, immer in Kombination aber mit einer medikamentösen Therapie, aber damit kommen die Patienten schon häufig über Jahre ganz gut zurecht. Und dann ist es aber eben so, dass es sich auch manchmal verschlechtert. Und das große Problem ist, dass die Patienten, die eine Dranginkontinenz haben, häufig auch sehr kleine Blasenkapazitäten haben. Also die haben das Drangproblem und dann haben sie das Problem, dass sie auch nur zwischen 50 und 200 Milliliter in die Blase kriegen. Und das verschlimmert natürlich dieses Problem. Und die Medikamente, die haben insofern noch den positiven Nebeneffekt, dass sie häufig dazu führen, dass die Blasenkapazität, also das, was die Menschen in die Blase bekommen, mehr wird. Das kann sich durchaus mal verdoppeln, wenn man die Patienten dann hier wieder einbestellt nach mehreren Monaten und mal guckt, wie ist das unter der medikamentösen Therapie, dann ist eben die Kapazität, die sie bei sich behalten können, häufig schon deutlich besser. Und das ist auch, klar, ein ganz positiver Aspekt.
Kann ich denn präventiv jetzt noch irgendwas tun, so dass ich sage, ich mache jetzt was, damit es mir in 5 Jahren weiterhin noch gut geht? Also, oder ist das dann, das passiert dann einfach aufgrund des Alters, dass man sich da nicht gegen wehren kann?
Ja, also Sie als Mann können sicherlich dann ab 45 spätestens regelmäßig in die urologische Vorsorge gehen. Die Frauen, würde ich sagen, müssen eben, je nachdem, wie sie sich schwangerschafts- und geburtstechnisch auch in der Anzahl da befinden, entsprechend mit der Rückbildungsgymnastik da beschäftigen. Und ansonsten die Dranginkontinenz, der kann man nicht vorbeugen, die hat man oder die hat man nicht. Das ist auch nicht vollumfänglich geklärt. Es gibt ganz definitive Ursachen, die sind in den Nervenerkrankungen zu finden. Das ist aber nochmal ein sehr spezielles Gebiet und es gibt ganz viele überaktive Blasen, wo man einfach sagt, das ist idiopathisch. Also letzten Endes, ohne dass man eine erkennbare Ursache zuordnen kann.
Aber erstmal stelle ich jetzt fest, wenn man mit diesem Gefühl hier ist oder fast hier ist oder zu Hause gerade auf dem Sofa sitzt, dass man sich unwohl fühlt mit dem Urinverlust, dass es auf jeden Fall ja Möglichkeiten gibt, dass es einem besser geht. Also es muss nicht so bleiben, wie es jetzt ist.
Ne? Genau so ist es. Genau so ist es und das ist ja auch das Ziel. Es ist ja sicherlich über die letzten Jahrzehnte schon deutlich mehr wahrgenommen worden, dass es für diese Probleme Hilfe gibt und vor allen Dingen Verbesserung zunächst mal. Und wenn ich sehe, wie hoch der Leidensdruck ist, also von ich verliere ein paar Tröpfchen beim Sport bis ich gehe nicht mehr raus und ich besuche nicht mehr ein Konzert, ich besuche nicht mehr die Fußgängerzone, wie mein Chef zu Recht gesagt hat, das ist ja ein riesen Lebensqualitätseinbruch. Und das führt häufig dazu, dass sich Großeltern sozial isolieren von ihren Enkelkindern. Das führt dazu, dass sich Partner voneinander isolieren. Also das sind schon große Gräben, die dadurch entstehen teilweise. Und das muss man gar nicht hinnehmen.
Die Menschen sollen einfach den Mut haben, Hilfe zu suchen und bitte ein bisschen Geduld mitbringen, weil Sie haben jetzt einige Therapieformen gehört. Manchmal müssen wir auch einfach durchprobieren, herausfinden, was wirkt denn bei der einzelnen Person. Ja, also einfach ein bisschen Geduld. Wir finden, hat Frau Benhitschip schon gesagt, wir finden fast immer eine Lösung. Wir müssen uns da manchmal nur über einen etwas längeren Weg hinarbeiten, aber da bitte einfach Geduld mitbringen.
Zum Schluss würde ich gerne noch einmal kurz über Kinder sprechen. Ist das was, mit dem Sie hier auch so regelmäßig zu tun haben?
Also wir haben eine kontinuierliche Sprechstunde hier und ich würde sagen, das geht natürlich primär auch an alle Eltern, wobei so ab einem Lebensjahr von 5 sind die Kinder ja auch schon dabei aktiv. Harninkontinenz, also was wir gesagt haben, unwillkürlicher Urinverlust, ist ja im Säuglings- und Kindesalter ganz physiologisch. Und je nachdem, wo man auch soziokulturell aufwächst, also in Lateinamerika, da müssen die Kinder halt trocken werden mit 2, weil da gibt es keine Windeln oder wasserdichte Pampers oder was auch immer das für ein Portfolio ist hier. Das gibt es nicht. Aber hier in unserer westlichen Welt ist es so, dass man sagen kann, dass mit 5 Jahren noch 1/3 der Kinder nachts zumindest einnässt. Dann sind es mit 7, diese Zahlen hatten wir vorhin auch schon mal, sind es ungefähr noch 10. Also so die Kinder mit ihren Eltern hier im Vorschulalter, die sitzen hier schon noch. Und aber auch darüber hinaus gibt es das immer noch. Und man fängt ganz, ganz vorsichtig einfach an. Die Kinder kriegen vor allen Dingen eine edukative Therapie. Da sind die Urotherapeuten, die wir hier auch im Evangelischen Klinikum Bethel in der Kinderklinik haben. Die erzählen den Kindern einfach, wie der Mechanismus der Blasenreifung vonstatten geht. Und bei dem einen ist diese Blasenreifung eben mit 7 abgeschlossen und bei dem anderen erst mit 9. Und bei dem nächsten ist es eben schon mit 5 der Fall. Und insofern, da kann man ganz viel erstmal abwarten. Und bis man da überhaupt medikamentös eingreift oder einfach mal dafür sorgt, dass eben der kleine Junge oder das kleine Mädchen in der 3. Klasse dann eben ohne Probleme auf Klassenreise fahren muss, weil er eben ein Medikament mitkriegt für die Zeit, Bis dahin ist es, dauert es ein bisschen. Also da macht man erstmal ganz, ganz viel über Verhaltenstherapie, kann man fast sagen.
Ja, ich saß letztens im Café und nebenan unterhielten sich zwei Mütter und die eine war wirklich sehr traurig, dass es mit ihrem Sohn nicht hinkriegt, der 6 war. Sie sagt, was soll ich denn noch tun? Er will dann vor dem Schlafengehen nicht mehr auf Toilette gehen, wo ich mir denke, eigentlich müsste er es tun, sonst haben wir nachher wieder Anführungsstrichen ein Problem. Also es war wirklich so, dass ich sie am liebsten in den Arm genommen hätte, diese Mama gesagt, so, das wird schon alles. Also das ist, glaube ich, dann auch eher vielleicht eine größere Sorge der Eltern statt für die Kinder.
Sehe ich ganz genauso. Hier kommen ganz viele Eltern hin, die ganz besorgt sind und die aber teilweise auch diesen Leidensdruck haben, dass sie eben diejenigen sind, die dann eben zweimal pro Nacht die Betten wechseln. Da geht aber auch ganz viel darüber, dass man einfach darüber sprechen muss, dass es hier ja große schwedische Möbelhersteller gibt, die wasserdichte Spannbettlaken haben, wo man einfach zwei übereinander tun kann. Und also es ist wirklich ganz viel so, dass man auch den Eltern den Druck nehmen muss und sagen muss, du musst da jetzt eventuell noch ein Jahr, vielleicht auch zwei oder eben nur noch ein halbes Jahr durch. Und häufig haben die Kinder selber gar keinen Leidensdruck. Das muss man ganz klar sagen.
Das ja, ist aber eher eine Entwicklung des Körpers, der es dann von sich aus regelt. Das habe ich jetzt schon so verstanden.
Genau, das ist absolut richtig. Jeder kindliche Körper ist anders und die physiologische Blasenreifung dauert bei manchen länger als bei anderen. Dann gibt es noch ein paar Dinge, die man beachten muss. Es gibt ja Kinder, die zum Beispiel ein ADHS haben. Das sind Kinder, die häufig eine wirklich deutlich verzögerte Blasenreifung haben. Das sind Dinge, die ich immer sofort frage, weil die Eltern sind ja in aller Regel auch da schon sehr bewusst mit ihren Kindern unterwegs. Und da ist das zum Beispiel ganz normal. Ja? Und insofern, da kann man erstmal ganz beruhigt sein.
Und wenn ich Fragen habe, gehe ich wahrscheinlich zum Kinderarzt, ansonsten zur Frauenärztin oder zu meinem Urologen oder meinem Hausarzt. Was mache ich so als Mann, Frau?
Also normalerweise werden die Kinder bzw. die Familien dann über die Kinderärzte zugewiesen.
Ja, ich meine jetzt so abseits der Kinder, wenn ich jetzt eine Frage zu meinem Urin habe, dann komme ich direkt zu Ihnen oder spreche erst mit meinem Hausarzt?
Wahrscheinlich gehen Sie erst zum Hausarzt und der wird Sie dann weiterleiten.
Und dann komme ich irgendwann dann bei Ihnen ins Büro.
Ja. Genau. Und die Frauen kommen in aller Regel entweder genau über die Hausärzte oder über die Gynäkologen. Und mit den Gynäkologen arbeiten wir aber auch zusammen. Das teilen wir.
Mhm. Haben wir noch was vergessen? Haben wir es? Gut, gut. Ich muss nämlich jetzt auch aufs Klo.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.